Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 8.8. und wir starten gemeinsam in die neue Woche. Und der vergangene Freitag war sehr interessant, denn es gab die Arbeitsmarktdaten aus der USA und man merkt jetzt wieder, dass die Fed, also die Notenbank in der USA, am Drücker liegt. Warum? Weil dieser Arbeitsmarktbericht, der ist sehr stark ausgefallen und das erhöht wieder, besonders an der Wall Street, aber auch weltweit, die Zinsängste. Die Märkte rechnen nun mit deutlichen Zinsschritten der Notenbank, der Fed, auch der DAX und auch die anderen weltweiten Indizes gaben daraufhin nach. Die Aussicht auf womöglich weitere XXL-Zinsschritte der Notenbank, der Fed, setzten zum Wochenschluss vor allem der sehr zinssensitiven Technologiebörse Nasdaq zu und auch kleineren Technologiewerten, die eben darauf angewiesen sind, günstig Kapital für ihr Wachstum einzusammeln. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hielt sich wie meistens in solchen Fällen besser, weil er eher schon erwachsene Unternehmen hat, die nicht mehr so stark auf Wachstum, sondern mehr wirklich auf Gewinnerwirtschaftung und Stabilisierungsunternehmens spezialisiert sind und deswegen gar nicht mehr so anfällig. Oft sind oft auch Industriewerte mit dabei und schon, wie gesagt, erwachsene Firmen. Er schloss anfänglichen Verlusten bei etwa knapp unter 33.000 Zählern, sogar insgesamt 0,2% höher. Das Tagestief war dann schon deutlicher bei 32.500 Punkte, also kann man sagen, im Ende des Handels haben sich auch die weiteren Börsen wieder ein wenig gefangen. Nasdaq verlor 0,5%, zeitweise auch tiefer gewesen, ging dann auch wieder hoch. Gucken wir uns das mal im Detail an. Die Märkte reagieren damit also skeptisch auf den deutlich besser als erwarteten US-Jobbericht. Traditionell einer der wichtigsten Konjunkturdaten, der insbesondere eben bei der Fed als wichtige Entscheidungsgrundlage für die Zinspolitik gilt, ist nicht nur die Preisstabilität, also Inflation, wichtig, sondern eben auch zum Beispiel die Arbeitsmarktsituation und auch der Grad der Vollbeschäftigung zum Beispiel, die wir in den USA ja mit etwa 3,6% sehen. Denn die Notenbank ist eben entschlossen, die hohe Inflation zu bekämpfen, darf dabei aber gleichzeitig auch die Konjunktur nicht abwürgen, ein schwieriges Unterfangen auf jeden Fall. Nach den Daten wurde aber klar am vergangenen Freitag, dass sich die Notenbank nun ganz auf die Bekämpfung der Inflation wieder konzentrieren kann, weil die Wirtschaft einfach extrem gut läuft, jedenfalls in den USA. In diesem Umfeld müssen die Märkte also zukünftig auch wieder ihren Kurs finden. Konkret hat die US-Wirtschaft im Juli, also immer für vergangenen Monat, deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft, hat das immer angegeben, wurden über 500.000, konkret 528.000 Stellen geschaffen. Das ist extrem viel, weil Analysten haben nur mit 250.000 neuen Stellen gerechnet, also einfach mal verdoppelt die Prognose geschlagen. Und da sieht man, dass Analysten teilweise man auf diese nichts geben kann oder der Markt so unberechenbar ist, dass der Markt am Ende immer recht hat und Analysten meistens unrecht. Von Konjunkturkrise also zumindest unmittelbar keine Spur, wobei man ja auch sagt, dass der Arbeitsmarkt ein Lagging Indicator ist, also er läuft langsam nach, das heißt, wenn eine Rezession da ist, dann werden erst Stück für Stück Arbeitsplätze abgebaut und das Letzte, was zusammenbricht, sind dann die Arbeitsplätze, davor sind schon andere Indikatoren wichtiger. Das ist sehr interessant, weil die USA ja technisch gesehen in der Rezession ja gerutscht waren, aber andere Anzeichen, wie eben diese hohe Beschäftigung momentan jedenfalls, nicht darauf deuten, dass wir in eine Rezession einrutschen. Das wird also wirklich interessant werden. In der Corona-Krise war der Arbeitsmarkt zeitweise ja dramatisch eingebrochen, gab es kurzfristig eine hohe zweistellige Zahl von einer Arbeitslosenquote in Amerika, weil ja auch das zum Beispiel nicht diese Kündigungsschutzregeln wie in Deutschland vorhanden sind oder diese Kurzarbeitsmöglichkeiten, meistens ist das Prinzip Hire and Fire in den USA immer noch maßgeblich. Mittlerweile hat sich das aber deutlich erholt eben und Unternehmen klagen über Arbeitskräftemangel. Auch die Löhne zogen deutlich an, das ist wichtig, was als Inflationsindikator einfach gilt. Das Thema Lohnpreisspirale haben wir schon öfters hier aufgegriffen. Die getrennt ermittelten Arbeitslosenquote sank von 3,6 auf 3,5%, was eben als Vollbeschäftigung gilt. Das sind absolute Hammerzahlen, das muss man wirklich sagen. Und das kann auch keine Entwarnung bei der Inflation geben. Das heißt, die Leute verdienen mehr, es gibt mehr Leute, die arbeiten, das heißt, es gibt mehr Leute, die auch Geld erhalten, das Geld dann wieder ausgeben können. Die Unternehmen nehmen mehr Geld ein und erhöhen ihre Preise wegen der Inflation. Und das kann eigentlich nur dazu kommen, dass die Teuerung sogar zunehmen könnte. Viele haben mir gedacht, wir haben den Peak in Inflation schon gesehen mit über 9%. Das wird also ganz entscheidend sein, ob wir im September wird der dritte Zinserhöhung in der Fed erfolgen, ob diese um 0,75 Prozentpunkte geht oder 0,5 Prozentpunkte. Das ist wichtig, was für eine Dynamik da hineinkommt und wo wirklich der neutrale Zins liegt. Der neutrale Zins wird wahrscheinlich eher bei 3,5% liegen. Momentan sind wir bei 2,5% der Leitzinsen. Kommen wir auf unseren heimischen Markt zurück. Der DAX gibt auch nach, aber die Woche war eigentlich ganz gut, muss man sagen. Wie gesagt, die Arbeitsmarktdaten haben belastend auf jeden Fall. Wegen diesen Zinserhöhungen auch in Europa ist das natürlich ein Thema, da kommen wir gleich drauf überein. Und es gab hier auch weitere Gedanken dazu. Auch andere Experten zeigen sich eben sehr überrascht und erwarten nun eben weitere Zinserhöhungen. Das war das Thema. Gibt es auch viele Analysen jetzt dazu, die das Thema nochmal aufgreifen. Anleihen sind dadurch unter Druck geraten. Die Kurse deutscher Bundesanleihen zum Beispiel waren schon vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktberichte gefallen und dann noch um einiges deutlicher. Das ist hier wichtig zu sagen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen stieg auf 0,96%. Investoren warfen also auch US-Staatsanleihen aus den Depots und trieben die Rendite der 10-jährigen Bonds dann auf 2,845%. Und das ist schon eine große Steigerung, wenn man sich überlegt, wie niedrig es noch am Anfang des Jahres zum Beispiel stand. Das liegt daran, dass jetzt erwartet wird, dass die Zinsen eben doch weiter angehoben werden als vorher gedacht. Auch der Euro sackt ab. Wieso? Das ist auch eigentlich einfach, der Dollar ist einfach die stärkere Währung. Auf den Dollar gibt es jetzt also auch wieder mehr Rendite durch die Zinserhöhungen und der Euro ist eben dagegen sehr schwach aufgestellt. Auch Goldpreis leidet darunter zum Beispiel, hat auch wieder stärker verloren. In Dollar gesehen immer. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls ist etwa um 1% gefallen und ist jetzt auch unter 1.800 Dollar bei etwa 1.750 Dollar gelandet. Auch andere Rohstoffe sind unter Druck geraten. Wenn der Dollar sehr stark ist, sieht man auch beim Ölpreis, der natürlich auch mit der Konjunktur stark zusammenhält und auch ein Indikator für eine Rezession sein könnte. Wenn er weiter fallen würde, sollte man auch beachten. Aber wichtig ist, wie gesagt, der hohe Dollar belastet tendenziell alle Rohstoffe, weil alle Rohstoffe in Dollar gehandelt werden. Und das ist auch wieder ein Problem, besonders für Emerging Markets oder Frontier Markets, die dadurch sehr stark leiden, weil sie oft in Dollar verschuldet sind, weil sie Anleihen in Dollar haben und auch die Rohstoffe, die sie unbedingt brauchen zum Leben und auch für ihre Wirtschaft, auch in Dollar bezahlen müssen, was wieder teurer ist, den Dollar mit ihrer Schwachwährung, die ja die meisten Frontier Markets einfach haben, bezahlen können. Also das ist sehr schwierig, was momentan in den Entwicklungsländern vor sich geht. Viele Entwicklungsländer, auch in Südamerika, wo eine sehr viel höhere Inflation als, sage ich mal, in den entwickelten Ländern vorherrscht, jetzt auch langsam ihre Dollarreserven aufbrauchen oder anfangen aufzubrauchen, ist ein Zeichen, dass es bei denen auch momentan sehr schwer aussieht. Kommen wir mal auf einzelne Unternehmensdaten. Da hatten wir die Allianz zum Beispiel, einer der großen DAX-Werte, die wir hier in Deutschland haben. Trotz einer Steigerung des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal ging es für die Aktien aber ein bisschen bergab. Für Verstimmung sorgte laut vielen Experten, unter anderem den Asset Management Sparte, dass für die dritte verwaltete Vermögen schrumpfte um fast 200 Milliarden auf 1,77 Billionen Euro. Und im Verlauf erholte sich die Aktie aber auch wieder etwas. Das ist natürlich logisch, wenn die Märkte zurückgehen, dann verliert auch die Asset Management Sparte genau auch. Das sind sogar 200 Milliarden, vielleicht relativ wenig, wenn man es in Prozent jetzt ausdrückt zu den 1,7 Billionen, die die Allianz verwaltet. Das haben wir bei BlackRock auch gesehen. Die sind auch von 10 Billionen auf 9 Billionen gefallen. Das sind also auch 10%, also etwas so viel wie der Markt. Das ist eigentlich logisch. Das wurde erwartet und es wird einfach die Bewertung der Aktie angepasst. Auch auf den zweiten Blick gab es auch bei der Sachversicherung, da gab es eher eine gute Überraschung. Es wurde sehr gut abgeschnitten in diesem Bereich. Muss sagen, der Ausblick war relativ schwach. Zweite Jahreshälfte war der Vorstand sehr vorsichtig zum Ergebnis und man erwartet ein operatives Ergebnis von 14,4 Milliarden Euro. Allianz ist ja eine beliebte Dividendenwert, weil momentan die Dividendenrendite etwa zwischen 5 und 6% liegt. Aber auch hier sieht es relativ schwierig aus. Da ist vielleicht beim Versicherer die Münchner Rück ein bisschen interessanter. Rückversicherungsgeschäft natürlich ein anderes Geschäft als die Allianz. Gute Nachrichten gab es zum Beispiel von der Deutschen Post. muss man sagen. Die Deutsche Post hat einen großen Aufschlag mit ihren Zahlen geglänzt, und zwar mit 4%. Sie haben nämlich ein florierendes Geschäft ihrer Fracht-Express-Sparten. Das Thema nochmal hier zur Lieferkette natürlich sehr gefragt. Dann kann man sehr hohe Preise aufrufen. Die Unternehmen zahlen fast alles, damit ihre Ware und ihre Supply Chain irgendwie aufrechterhalten werden kann. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 23,4%, also hier sehr stark, auf 24 Milliarden Euro. Wenn man sich die Kennzahlen von der Deutschen Post anguckt, muss man sagen, dass die letzten Jahre sehr gut aussahen, wenn es um Wachstum ging. Unterm Strich blieb auch ein Gewinn von rund 1,5 Milliarden Euro übrig. Sie haben aber angemerkt zum Beispiel, dass Amazon immer mehr eigene Lieferungen selbst tätigt und nicht mehr auf die Deutsche Post vertraut, und trotzdem waren die Zahlen so gut. Das spricht also davon, dass die Deutsche Post jetzt auch nicht nur Amazon und Co. abhängig ist, sondern wirklich ein ganz solides Unternehmen aus Deutschland ist in vielen Bereichen. Bayern hat auch seine Quartalszahlen vorgestellt, eigentlich ein Pharma- und Agrarunternehmen mit Monsanto und Glyphosat natürlich, was an sich stark profitieren sollte von der momentanen Nahrungsmittelkrise und Düngerkrise in vielen Bereichen der Welt. Das hat es teilweise auch getan, aber die Quartalszahlen waren trotzdem relativ schwach, muss man sagen. Die reagierte dann mit einem Verlust von 7% und damit auch das Schlusslicht im DAX. Insbesondere anhaltende hohe Kosten für Rechtsrisiken in den USA kommen bei den Anlegern weiterhin nicht gut ran. Und das liegt einfach wieder an den ganzen Glyphosat-Prozess. Und solange das nicht aus dem Weg geräumt ist, wird die Aktie langfristig nicht steigen können, gehe ich davon aus. Sonst muss man sagen, eigentlich sind sie ja ganz gut aufgestellt. Außer die Rechtsstreitigkeit mit Glyphosat und Co. ist Bayer ja ein interessantes Unternehmen. Aber das kann einen das Genick brechen und kann auch immer noch sehr, sehr teuer werden. Und das sehen wir jetzt auch gerade in den Quartalszahlen. Eigentlich Bayer ein Profiteur, ist dieses Jahr auch ein wenig wieder zurückgekommen, gelaufen, immer noch, glaube ich, auf Jahressicht sind wir hier etwa 20% im Plus, aber wir waren auch schon mal bei fast 70 Euro wieder angelangt, davon sind wir jetzt bei 53 Euro doch schon wieder weit entfernt. Uniper war wieder gefragt, es kommt eine Gasumlage auf alle Verbraucher, also auf alle Kunden hinzu, also Industriekunden, aber auch zum Beispiel Privathaushalte müssen jetzt eine Gasumlage ab dem 1. Oktober zahlen. Daraufhin Uniper wieder ein bisschen gestiegen. Es liegt daran, dass diese Gasumlage genau genutzt werden soll, Gaslieferungen von Gasimporteure zu garantieren, die extrem hohe Kosten getragen haben und weitertragen müssen, um diese also auszugleichen. Und das ist wichtig, weil sonst noch mehr Unternehmen, nicht nur Uniper, wirklich über die Wupper gehen. Das heißt also immer mehr in Insolvenz schreiten. Der Staat muss ja massiv eingreifen, und das soll bei die Gasumlage helfen, die Unternehmen zu stabilisieren. Wird natürlich auch wieder teurer für alle, besonders für Industrie- und Haushaltskunden. Die Industrie wird es sicherlich weitergeben, und das wird auch wieder Inflation natürlich eher erhöhen als senken. Aber Uniper als Aktie eigentlich nur was, ist jetzt wirklich zum Zockerwert geraten, langfristig gesehen extrem uninteressant, muss man sagen. Wenn jetzt keine schnelle Erholung einfach zwischen den Ukraine- und Russland-Konflikt kommen sollte, würde ich keinen Grund sehen, warum man hier eine Staatsaktie, eigentlich eine verstaatliche Aktie haben sollte. Dividenden kann man jetzt auch nicht mehr groß erwarten, Aktienrückkäufe auch nicht. Also das ist für die nächsten Jahre extrem unattraktiv, sehen, wie es dort weitergehen wird. Zum Thema Inflation, Gas und Energie, noch eine Randnotiz: EnBW, einer der größten Stromhersteller, Stromvertreiber in Deutschland, müssen jetzt alle Kunden ab auch Oktober im Schnitt fast ein Drittel, also 33%, mehr für Haushaltsstrom bezahlen. Also ist nicht nur das Gas ein Problem, auch der Strom. Wir können uns im Herbst wirklich sehr dick anziehen, weil es wird extrem teuer. Viele denken immer, ja, ich kaufe mir jetzt hier Heizdecken, Heizstrahler. Der Strom ist auch auf den Rekord hoch. Das wird immer oft gar nicht in der Politik erwähnt, weil der Gaspreis eben noch um einiges mehr gestiegen ist, sich ja teilweise verzehnfacht hat an den Spotmarkt. Aber der Strom steigt auch immer weiter, wegen gestiegener Beschaffungskosten eben deswegen. Ukraine-Krieg wird hier wieder angeführt, auch gedrosselten Gaslieferungen allgemein, weil teilweise wird Gas ja auch verstromt, wird es immer teurer, und das werden alle Kunden, aber besonders auch die Industrie in Deutschland spüren. Wir haben schon mit die höchsten Strompreise der Welt. Wenn wir vergleichen, die USA zahlen etwa 10 Cent Kilowattstunde, und wir zahlen jetzt etwa an der Börse neu, sind wir über 40 Cent. Muss man sich mal vorstellen, was das für ein Wettbewerbsnachteil auch ist. Muss dazu sagen, dass Strom ja auch in Deutschland sehr stark besteuert wird mit 50%, also 20 Cent geht sowieso an den Staat. Rheinmetall, auch teilweise von Menschen, die da kein Problem haben, Rüstungsaktien zu kaufen, ja ein beliebter Wert gewesen in den letzten Monaten, natürlich auch wegen dem Krieg, und es hat jetzt auch seine Zahlen präsentiert, die waren aber nicht so gut, jedenfalls wurde mehr erwartet. Es wurde auf jeden Fall im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis eingefahren. Es gab einen Umsatzplus von 3,5%. Da wurde auf jeden Fall mit mehr gerechnet. Das operative Ergebnis legte um 8% auf 206 Millionen Euro zu. Netto schnellte das Ergebnis von 31 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 134 Millionen Euro empor. Also sieht man schon, man kann hier extrem hohe Preise verlangen. Die Marge ist also sehr stark. Die Geschäfte mit der Autoindustrie liefen zuletzt noch ganz gut. Doch hier trüben sich die Aussichten auch immer weiter ein. Das haben wir bei BMW gesehen. BMWs Zahlen waren zum Beispiel sehr schlecht. Auch der Aussicht war nicht gut. Dagegen waren ja VW und Audi mit Rekordzahlen zum Beispiel. Also vielleicht auch eine BMW-eigene Sache mit. Aber andere Branchen leiden auch immer weiter darunter. Jedenfalls Umsatzprognose wird jetzt Abstriche gemacht. Das Rheinmetall hat jetzt sehr verhaltenen Aussicht gezeigt, einfach weil auch irgendwann das Geld jetzt nicht immer nur noch in Ukraine und neue Waffen gesteckt wird, scheinbar. Jedenfalls verringert sich auch der Umfang der Hilfen der besonders schweren Waffen, die ja sehr profitabel sind, immer weiter. Und viele Aufträge gehen eher auch an amerikanische Unternehmen als jetzt an Rheinmetall und Heckler & Koch und Hensoldt, weil diese oft mit der Qualität mit Amerika nicht direkt mithalten können, jedenfalls auch nicht vom Umfang her so schnell Material herstellen können, wie es zum Beispiel die Kriegswirtschaft und die kriegsindustrielle Macht, die es in den USA ja ohne Zweifel gibt, herliefern kann. Auch RTL musste ihre Prognose eindämpfen. Sieht man also auch hier in dem Werbemarkt, wird es schwieriger, jedenfalls für den TV-Werbemarkt mit. Und auch ein beliebter Wert aus Ostdeutschland, Carl Zeiss Meditec, verdient operativ weniger. Das ist auch selten. 9 Monate jetzt ins neue Geschäftsjahr 2021/22 wurde der Umsatz um 11% erhöht. Es gab aber leichte Gewinneinbußen, das heißt die Marge wurde niedriger. Das EBIT lag bei 275,9 Millionen Euro und das war unterm Vorjahresniveau. Da hat nämlich Carl Zeiss Meditec noch 282,8 Millionen Euro verdient. Der Vergleichszeitraum sei noch stark von den während der Covid-19-Pandemie niedrigen operativen Kosten geprägt gewesen, erklärt das Unternehmen. Die Kosten sind jetzt sehr stark gestiegen. Das werden wir auch in den nächsten Berichtszahlen sicherlich sehen, auf die wir dann eingehen werden. Aber, anderer Fall, Aurubis, die verdient nämlich prächtig, weil der Metallpreis auch besonders für Kupfer immer noch sehr stark gestiegen ist im Jahresvergleich, auch wenn dieser langsam zurückgekommen ist. Der Metallproduzent jedenfalls hat angesichts einer starken Kupfernachfrage besonders auch für E-Autos und Co. die gestiegenen Energiekosten wettgemacht und auch seine Ertragsprognose bekräftigt. Das EBIT sprang im dritten Geschäftsquartal hier also stark auf 103 Millionen Euro. In den ersten 9 Monaten schwoll auch das Ergebnis um 2/3 an auf 448 Millionen Euro. Aktuell werden alle Standorte ausreichend mit Energie versorgt und könnten ohne jede Einschränkung auch weiter produzieren. Wenn es aber zum Beispiel zu einem vollständigen Gasembargo kommen würde, wäre Aurubis auch sehr stark betroffen, weil es eine sehr energieintensive Branche ist. Aurubis vom Höhepunkt auch etwas sich halbiert, waren schon mal bei 114 Euro, jetzt momentan bei 70 Euro. Also da ist diese Unsicherheit natürlich mit eingepreist. Sollte sich die Energiekrise langsam wieder beruhigen, auch die Preise, dann wäre Aurubis bestimmt hier ganz gut aufgestellt. Auch die Lufthansa gab es mal gute Neuigkeiten, denn sie haben weitere Streiks vom Bodenpersonal erstmal abgewendet. Das sieht man auch einfach, die Luftfahrtbranche absolut unattraktiv, würde ich auch keinen Investment-Case machen können. Das ist vielleicht nur für kurzfristige Comeback-Sachen interessant, aber langfristig gesehen wüsste ich nicht, warum man in der Luftfahrtbranche, jedenfalls bei Lufthansa und also bei der Tourismusbranche investiert sein sollte. Bei Airbus könnte man vielleicht noch diskutieren, aber die haben auch einen Rüstungsanteil, was man nicht vergessen sollte. Dann gab es interessante Nachrichten noch, ein Milliardenzukauf von Amazon, den ich sehr interessant finde, denn Amazon will seine Rolle jetzt scheinbar mit vernetzten, also Connected Devices und der Internet of Things, wie es ja auch oft genannt wird, Geräten zu Hause mit dem Kauf der für ihre Roboter-Staubsauger bekannten Firma iRobot, der, sage ich mal, Marktführer in diesem Bereich, auch von der Marke am bekanntesten, mit einem Kaufpreis von $61 je Aktie jetzt übernehmen. iRobot wird jetzt inklusive ausstehender Schulden insgesamt mit rund 1,7 Milliarden Dollar bewertet. iRobot-Aktien stiegen an der Nasdaq dann um 19%. Ich muss sagen, der Aufschlag ist relativ gering, muss ich sagen. Amazon will die Summe auch bar zahlen, also auch nicht mit Aktien, wie die Unternehmen am vergangenen Freitag auch bekannt gaben. Der Mitgründer und bisherige iRobot-Chef Colin Angel soll auch an Bord bleiben. Also seine freundliche Übernahme. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal aber noch zustimmen. Das könnte immer interessant werden. Aber wenn man mal guckt, also $61 je Aktie. iRobot stand auch schon mal bei $120. Also, ob das so attraktives Angebot für die Aktionäre ist, ist ja schwierig. Aeroport ist auch die letzten Monate und Quartale unter Druck geraten, haben mehr Verlust ausgewiesen als gedacht, also noch defizitär, aber dafür relativ viel Umsatz wäre für Amazon gut. Wenn der Umsatz weiter steigt, das ist ja wichtig. Letzten Quartalszahlen haben wir gesehen, Amazon wieder Verlustquartal gemacht. Das lag auch an Abschreibungen auf die Rivian-Beteiligung. Aber viel wichtiger war, dass Amazon seinen Umsatz weiter steigern konnte, trotz der schwierigen Lage momentan im E-Commerce und auch der schweren Konkurrenzsituation im Cloud-Geschäft, konnte Amazon seinen Umsatz weiter steigern. Daraufhin ist die Aktie auch stark gestiegen nach den Zahlen, über 13%. Und da hilft iRobot sicherlich weiter, erst recht, wenn man es eben in das Amazon-Ökosystem integrieren kann und dann mit Alexa bespielt und so weiter und so fort. Ist das ein sehr interessanter Zukauf, wenn er hier von der Kartellsbehörde durchgeht. Wir müssen dazu sagen, dass wirklich 1,7 Milliarden Dollar sehe ich momentan für wirklich einen ganz günstigen Kauf. Da hat Amazon Fleece vielleicht richtig gemacht. Vielleicht ist das erst der Auftakt jetzt von den großen Unternehmen, die ja sehr große Cash-Positionen prinzipiell haben, hier auf Einkaufskurs zu gehen, weil teilweise Unternehmen, die relativ hohen Umsatz machen, günstig bewertet sind. Dann gab es noch Neuigkeiten von Tesla. Tesla plant nämlich wieder neue Fabriken. Scheinbar ist die Nachfrage immer noch sehr hoch. Es wird jetzt angekündigt, dass neue Standorte gesucht werden. Jedenfalls hat das Elon Musk gesagt auf der Aktionärskonferenz. Perspektivisch gehe er von weltweit 10 bis 12 sogenannten Gigafactories aus. Bis Ende 2022 wird der Autobauer auf eine jährliche Produktionsrate von 2 Millionen Fahrzeugen kommen. Damit rückt Tesla in Schlagdistanz zum Absatz von Premium-Herstellern wie BMW und Mercedes-Benz heran. Also wirklich keine Nische mehr. Tesla kommt immer weiter wirklich und wächst langsam in seine Bewertung hinein, auch wenn da wahrscheinlich noch ein paar Millionen Autos natürlich fehlen. Gleichzeitig beschloss auch die Hauptversammlung einen Aktiensplit im Verhältnis 3 zu 1. Ein genaues Datum für diese Umstellung gibt es aber noch nicht. Momentan kostet eine Tesla-Aktie wieder 870 Euro. Kann man also durch 3 teilen, kommen wir also auf diesen Preis, das ist etwa 300 Euro. Das ist wirklich nur eigentlich, Aktiensplit wissen wir ja operativ, bringt das jetzt nichts. Retail-Anleger können vielleicht die Aktien vollständig kaufen, wobei bei den meisten Broker bieten ja Fractional Shares an, also einfach nur anteilige Aktien zu kaufen und nicht gleich eine ganze Aktie. Ja, das ist oft nur Augenwischerei, aber also bei so ganz großen Werten wie bei Amazon und Google, die über 1000 widerstehen, dann kann man es verstehen. Bei Tesla ist es momentan eigentlich noch nicht der Fall, aber man kann es machen, es schadet dem Unternehmen auf jeden Fall auch nicht. Was auf jeden Fall geschadet hat, waren die Quartalszahlen von Beyond Meat. Scheinbar sind vegane Burger nicht mehr so gefragt oder es gibt so starke Konkurrenzprodukte, die man im Supermarkt ja überall sehen kann, Eigenmarken von den großen Discountern. Der Lebensmittelproduzent jedenfalls Beyond Meat leidet weiter unter dem Ende des Booms für Fleischersatzprodukte. Das würde ich gar nicht so sehen. Ich denke, die Konkurrenzsituation ist schwierig und das Pricing, weil besonders die Herstellungskosten extrem hoch sind. Diese Burger sind ja auch relativ teuer. Der Hersteller vegetarischer Burger jedenfalls kündigte dann an, den Abbau von 4% aller Stellen weltweit. Für das Geschäftsjahr erwartet auch der US-Konzern einen Umsatz zwischen 470 bis 520 Millionen Dollar, statt davor prognostizierten 560 bis 620 Millionen. Der Nettoverlust im zweiten Quartal vergrößerte sich weiterhin auf fast 100 Millionen Dollar und davor im Vorjahreszeitraum waren es nur 20 Millionen Dollar. Also eine Verfünffachung der Kosten. Das ist extrem besorgniserregend, muss man sagen. Langsam haben sie auch kein Geld mehr. Ist die Frage, wie sie hier an neuen Geld rankommen wollen. Die Börse hat es trotzdem gut aufgenommen. Das sieht man momentan, dass wir wirklich in einem kleinen einer Rallye einfach sind seit den letzten 2, 3 Wochen. Die Kurse wirklich seit den Quartalszahlen von Big Tech, die hier nicht enttäuscht haben, haben wirklich eine starke Rallye, besonders bei so kleineren Nebenwerten gesehen, die teilweise auch spekulativ sind, wie Beyond Meat. Und ja, kann man einfach mal 14% in die Höhe schnellen. Wahrscheinlich ist es eher ein Strohfeuer. Man muss dazu sagen, Beyond Meat ist auch extrem short verkauft. Etwa 50% Shortquote, dann kann man einfach schnell sein, dass ein Short-Squeeze kommt. Und das sieht eher danach aus als eine langfristige Trendwende, muss man sagen. So, jetzt haben wir viel über aktuelle Ergebnisse gesprochen. Wir können noch einmal über die neuen EU-Regeln kurz reden. Das ist interessant gewesen, denn es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Das muss jetzt von Anlageberatern abgefragt werden. Geld anlegen und dabei Gutes tun, ein wichtiges Thema für viele Menschen, die ihr Geld investieren wollen. Begriffe eben wie grün, nachhaltig, aber auch klimafreundlich sind nicht geschützt. Neue Vorgaben der EU sollen jetzt für mehr Klarheit sorgen, denn grüne Geldanlagen boomen. Wenn man sich da engagieren möchte an der Börse, gibt es ja auch sowas wie ÖkoWorld, die Indexe anbieten und davon letzten Jahre gut profitieren könnten. Auch die Umweltbank ist in solchen Geschäften mit tätig. Vor allem in Europa und auch in Deutschland ist es sehr beliebt. 80% der Investments, die in die grüne Geldanlagen flossen, kommen laut dem Analystenunternehmen Morningstar aus Europa. Es ist auf jeden Fall Europa mehr Vogue als zum Beispiel in restlichen Teilen der Welt. Allein aus Deutschland sind das insgesamt mehr als 130 Milliarden Euro, also ein Riesengeschäft. Das ist hier wirklich zu bedenken, dass jetzt immer mehr auf diesen grünen Zug aufspringen. Was ist jetzt neu? Jetzt gibt es eine neue Beratungspflicht. Genau hier will also die EU-Kommission ansetzen bei der Beratung, und zwar mit der neuen Verordnungen für das MiFID II. Die treten seit 2018 schrittweise neue Richtlinien in Kraft, die den Wertpapierverkauf transparenter und das Finanzsystem zugleich nachhaltiger machen wollen und auch stärker regulieren. Und jetzt wurde MiFID II also erweitert auf eine Beratungspflicht. Das ist hier zu sagen. Ab sofort müssen Finanzberater, Anleger explizit danach fragen, ob sie ihr Geld nachhaltig investieren wollen. Doch auch hier lauern Fallstricke, muss man sagen, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht. 20 bis 30 Seiten mit Kleingedruckten wird dann ausgehändigt, wie immer. Und am Ende muss immer noch der Kunde unterschreiben. Und da steht immer die Gefahr, dass dann im Detail doch alles nicht so genau ist, wie es gesagt wurde, oder die Details nicht ganz verstanden wurden. Das ist immer wirklich schwierig. Auch das Thema EU-Taxonomie ist ja sehr umstritten, erst recht jetzt, wo auch Gas und Atom ja als grün gilt. Wie gesagt, bei Atom kann man drum streiten, bei Gas eigentlich nicht. Auch Ölkonzerne, es gibt es ja in nachhaltigen Fonds, war ja groß kritisiert worden, dass zum Beispiel ESG teilweise Ölmultis drin hatten, wie ExxonMobil, weil sie halt teilweise auch Teile von ihren starken und großen Gewinnen in zum Beispiel nachhaltigen Projekten einsetzen, aber natürlich verglichen mit ihrem Hauptgeschäft der Ölförderung reicht das wahrscheinlich nicht, um ihren ökologischen Fußabdruck hier nachhaltig zu verbessern. Das hat sich aber auch geändert. ESG wird langsam immer weiter verschärft, und wenn man wirklich so investieren möchte, dann ist ja mit SRI-ETFs ist man da auf der richtigen Seite, jedenfalls wenn man den großen Aktienmarkt darstellen möchte. SRI ist sehr streng, man hat viel weniger Unternehmen, muss man sagen. Natürlich sind trotzdem Unternehmen dabei, die man vielleicht nicht so einordnen sollte. Wenn man es wirklich ganz genau machen möchte und das Thema einem am Herzen liegt, dann bieten sich natürlich einfach Themen-ETFs womöglich an, oder man investiert ganz konkret in Unternehmen, die sich in diesem Bereich spezialisieren, Nachhaltigkeit, also wenn es um Recycling geht, Waste Management in den USA als Beispiel, Wasseraufbereitung, American Waters, als wirklich diese Primus-Unternehmen würde ich dann auf jeden Fall angucken, nicht so kleine Nischenwerte, sondern wirklich eher die größeren, da fährt man relativ sicher. Encarvis, wenn es um Solar- und Windparkanlagen geht, da könnte man ja drüber nachdenken, 7C Solarpark und so weiter und so fort. Da weiß man auf jeden Fall, was man investiert. Ob das langfristig eine Überrendite bringt, ist fraglich. Es gibt Studien dazu, dass ESG-Unternehmen besser laufen langfristig gesehen. Das liegt daran, dass diese Unternehmen jetzt auch günstiger sich finanzieren können, bessere Kreditlinien bekommen und dadurch wieder bessere Eigenkapitalrenditen erwirtschaften. Und das könnte auch der Trend in der Zukunft sein. Wenn die Finanzbranche sagt, sie machen jetzt diesen Trend mit, sie wollen das mit fördern, dann wird das auch für Unternehmen immer wichtiger, weil sie dann besseres Rating bekommen und dann mit günstiger an neues Geld kommen. So einfach ist es eigentlich, egal wie man dazu steht. Man hat einen Wettbewerbsvorteil, wenn man besser im ESG-Cluster einfach drin ist. Kommen wir jetzt zu den Quartalszahlen der Woche. Und zwar haben wir schon vor Börseneröffnung Palantir, eine der ganz beliebten Nebenwerte für Kleinanleger. BioNTech ist mit dabei, werden wir sehen. Moderna hat ja ganz gute Zahlen präsentiert, muss man sagen, haben noch einen großen Aktienrückkauf beschlossen. Mal gucken, BioNTech hat ja auch sehr viele Lieferungen schon bekommen, auch von unserem Gesundheitsminister Lauterbach. Da müsste also eigentlich die Bilanz auch sehr gut aussehen. Ist die Frage, was sie mit dem ganzen Geld machen. Können sie das alles in Research und Development stecken? Oder wird jetzt auch Geld, zum Beispiel Sonderdividende oder Aktienrückkauf, beschlossen für die Aktionäre? Barrick Gold berichtet auch vorbörslich, einer der größten Goldproduzenten, aber auch Kupferproduzenten oder Miner, besser gesagt, auf der Welt. Aber wir haben gesehen, Newmont Mining, einer der größten, der größte Goldproduzent Newmont in Amerika, der hat ja relativ schwache Zahlen berichtet vor ein paar Wochen. Das lag daran, dass die Kosten um 25% gestiegen sind für Rohstoffe. Also für Öl zum Beispiel, diese großen Laster und Mining-Geräte müssen ja betrieben werden, aber auch Arbeitskosten, Arbeitspersonal zu finden, qualifiziert ist auch extrem schwierig in dieser Branche, weil auch sagen viele, Mining, das hat doch keine Zukunft, das ist eben nicht ESG-gerecht und so weiter und so fort. Die stehen auch vor relativ großen Problemen, wenn es um die Finanzierung geht. Langfristig gesehen war das also auch eher teurer, werden wir also sehen, wird da bestimmt auch schon erwartet. Tyson Food mit dabei, Monday.com, Berkshire Hathaway präsentiert vorbörslich am Montag seine Zahlen. Die werden bestimmt auch ganz gut beobachtet werden, werden ganz gut aussehen. Apple und Co. und auch die Konsumsparte und die Energiesparte, besonders die Energiesparte bei Berkshire Hathaway ist sehr interessant. Mal sehen, wie diese performt hat, sicherlich ganz gut. Nach Börsenschluss am Montag haben wir Upstart. Das ist interessant, wie sich da die Kreditlandschaft bewegt, ob Upstart wirklich geschafft hat, mit seinem Algorithmus effiziente Kreditvergabe und noch sichere Kreditvergabe zu sichern oder ob sie auf vielen faulen Krediten einfach sitzen bleiben. Novavax ist dabei, Marathon Digital Group ist mit dabei. Das ist hier ein Bitcoin-Miner, der größte Bitcoin-Miner in Amerika, meines Wissens. Digital Turbine, Take-Two Interactive, Clover Health, Lemonade und Digital Ocean, also schon interessante Nebenwerte. Am Dienstag haben wir zum Beispiel, ja, Workhorse war letzten ein, zwei Jahren sehr gehypt, da sieht gar nicht mehr so gut aus. Wen haben wir? Kronos ist mit dabei. Ja, Hilton, die Hotels berichten, Ralf Lauren, also mehr so Nebenwerte, Norwegian Cruise Line, ja, Tourismusbranche nicht so interessant, aber nachbörslich, da wird es sehr interessant, und zwar präsentiert Coinbase seine Zahlen. Coinbase hat ja ein riesen Kostenproblem, im letzten Quartal war extrem negativ, sie haben geschafft, extrem viel Geld zu verbrennen. Coinbase hat eine große Cash-Reserve von über 6 Milliarden, aber die, wenn sie weiter natürlich 1 Milliarde pro Quartal verbrennen, dann wird die sehr schnell leer sein. Das wäre wirklich interessant, ob sie die Kosten wirklich im Griff haben. Das ist unwahrscheinlich, muss ich sagen. Das Recht, weil sie jetzt in mehrere Rechtsstreitigkeiten auch mit der SEC reinkommen. Und wir wissen, Rechtsanwälte sind extrem teuer. Auch Developers, Ingenieure, Programmierer sind sehr teuer. Das wird schwierig werden. Ich denke mal, Coinbase muss noch mehr Leute entlassen. Sie haben ja 18% schon entlassen. Das reicht aber nicht. Ihre Mitarbeiterzahl hat sich noch mehr als verdoppelt im Vergleich zum Anfang des Jahres. Da muss man einfach viel, viel mehr Leute entlassen. Das haben wir bei Block gesehen. Block hat ja letzte Woche Quartalszahlen berichtet, haben auch wieder 25% noch drauf mehr entlassen. Das wird hier auf jeden Fall eigentlich kommen müssen, wenn sie die Kosten im Griff haben wollen. Das ist wirklich die Frage. Das wird interessant. Coinbase hatte ja sonst gute Nachrichten, dass sie mit BlackRock zusammen kooperieren, wenn es um Großinvestoren, Großkapital geht, investieren in Kryptowährungen und Co. Das soll mit BlackRock und Coinbase jetzt passieren. Mal gucken, das war eine tolle Nachricht für Coinbase, wie viel Geld und wie viel Umsatz wirklich daraus entspringt, weil ja BlackRock sicherlich auch einen großen Anteil von den Umsatz und Gewinnen haben möchte. Roblox ist aber mit dabei nachbörslich, Trade Desk, Unity, Wish, ja, das sind so Magnetite, das sind so interessante Nebenwerte in dem Bereich, besonders Trade Desk, wie es da im Werbemarkt aussieht, Roblox, Metaverse, spielen die Leute noch so viel, mal sehen. Dann am Mittwoch vorbörslich haben wir Wix, was ich interessant finde, wenn es um Cloud-Seite und sage ich mal, kleinere Unternehmen, Webseiten drum geht. Jumia, das Amazon Afrikas, auch natürlich ein Kostenproblem. Mal sehen, ob sie da die Kosten im Griff haben, dass sie noch genug Geld haben, um noch weitere Quartale durchzuhalten. Ballard Power ist mit dabei, Paysafe zum Beispiel, die sind ganz interessant. Nachbörslich haben wir Walt Disney am Mittwoch, Coupang mit dabei, Sonos, Bumble, mal sehen, wie es da wird. Nämlich, wir haben gesehen, bei der Match Group, zu der ja Tinder zum Beispiel mitgehört, die haben ja eher sehr schwache Zahlen bereitgestellt, wurden auch abgestraft von über minus 20%. Bumble hat ja ein anderes Konzept, aber wahrscheinlich gehen Leute auch jetzt eher mehr raus im Sommer und so weiter und so fort und verlassen sich jetzt nicht nur auf Online-Dating, werden wir sehen. Donnerstag vorbörslich ein paar kleine Nebenwerte, wie zum Beispiel Cardinal Health, Hut 8, Six Flags, Vero, ja, aber nichts Großes Interessantes dabei. Nachbörslich Rivian, der Autobauer, hat schon gesagt, er hat immer noch größere Probleme mit seinen Lieferketten und mit der Herstellung von seinen E-Autos. Da wird es also auch, da wird schon schlechte Zahlen erwartet, werden wir also da sehen. Sandstorm, Indie, Illumina, beliebter Wert. Das wird also hier interessant werden. Und Freitag haben wir nur Honest, Beam, Spectrum, Prophase, ja, das sind ja so kleinere Namen, muss man sagen. Da, also besonders hier Dienstag Coinbase, diesen Montag Palantir, BioNTech, Barrick, finde ich interessant, genauso wie Upstart, wie schlimm die Zahlen dort werden. Und das sind wirklich interessante Werte. Natürlich Walt Disney am Mittwoch und Jumia gucke ich mir mal gerne an, ob sie wirklich noch genug Geld haben, wie viel Geld sie momentan verlieren und ob das Wachstum noch stimmt. Das ist hier interessant. Also kleinere Nebenwerte wird auf jeden Fall die Woche wieder sehr interessant bleiben. Und ganz wichtig zum Schluss, was auf jeden Fall die Märkte bewegen wird, ist der Mittwoch. Und zwar werden wir in Amerika dann neue Inflationsdaten bekommen. Es wird erwartet, dass die Inflation sinkt. Und zwar, wir hatten ja 9,1% und zwar auf 8,7. Das wird interessant werden, ob das wirklich so kommt. Und auch Core CPI, Consumer Price Index, soll auch sinken von 0,7% im letzten Quartal und jetzt hier im letzten Monat und dann zu 0,5% im Juli. Das ist auch, wie gesagt, unwahrscheinlich meiner Meinung nach. Es wird sinken, denke ich auch, aber nicht so stark. Das ist ja schon stark, 0,2% Unterschied. Das glaube ich nicht. Es wird vielleicht konstant bleiben oder auf 0,6 gehen. Die Dynamik wird rausgehen, aber es sind immer noch extrem hohe Zahlen. Und die Fed guckt besonders auf den CPI, sogar mehr als wirklich jetzt hier die direkten Inflationsdaten in Verbindung mit den starken Arbeitsmarktdaten, der Lohnpreissteigerung über 5% kann man erwarten, die Inflation bleibt hoch. Die Frage ist, was da für eine Dynamik noch dahinter steckt. Also der Mittwoch wird hier einer der interessantesten Tage an der Börse sein. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.